Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Okasandu Jagdsafaris, exklusiv Shurian, Messer und Waffen, Jagdschule Kretschmar und Europas größte Jagdmesse, die Jagd und Hund, vom 28. Januar bis 2. Februar.
Prinzipiell, was brauchen wir auf der Jagd insgesamt? Generell würde es ausreichen, wenn wir uns so ein Gerät, digitale Nachtsicht, zulegen zum Beobachten oder eben auch zum Schießen, je nachdem, wie es das Gesetz hergibt. Prinzipiell ist die Kombination aus digitaler Nachtsicht und Wärmebild aus meiner Sicht empfehlenswert, weil mit dem einen kann ich auf weitere Entfernungen aufspüren, das Wild, mit der Wärmebildtechnik, und mit der Nachtsichttechnik kann ich eben korrekt ansprechen. Nachteil ist natürlich, das muss man auch sagen, selbst wenn wir oder das menschliche Auge den IR-Strahler an sich nicht wahrnimmt, ist es trotzdem eine Lichtquelle, die das Wild anstrahlt. Und das Wild nimmt den IR-Strahler doch wahr.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim FSW-Podcast. Mein heutiger Gast, Volker Fisser von der Firma PART. Herzlich willkommen bei uns im Studio in Hannover.
Hallo Max, danke, dass ich hier sein kann.
Wir haben uns ja, jetzt sind es anderthalb Jahre her, haben uns auf Gut Grambo bei diesen Field Sports Days, glaube ich, das erste Mal tatsächlich gesehen. Da hattest du ja auch schon, bei uns in dem Reel warst du, glaube ich, auch mit drin. Ja. Da hattest du auch schon was über PART gesagt. Deswegen finde ich das ganz cool, dass du heute da bist und dass es endlich geklappt hat, dass wir jetzt einen Termin haben. Und uns über das ganze Thema von deiner Firma austauschen können. Vielleicht könntest du einfach mal anfangen.
Ja, das ist sehr schön. Also die Field Sport Days, da haben wir uns, wie gesagt, kennengelernt. Viel passiert
in der Zwischenzeit. Ich unterbreche dich noch mal einmal ganz kurz vorher. Ja? Für die Zuschauer, wir haben das am Anfang hier erörtert, dass wir das hier mit den Zigarrenrauchen so ein bisschen präsenter machen. Und der liebe Volker hat gesagt, macht er auch. Deswegen zünden wir uns gleich mitten im Podcast oder irgendwann gleich mal eine Zigarre an. Wen es stört, bleibt dran, ist eine schöne Sache.
Ja. Bisschen gediegene Atmosphäre schaffen, ja. Sehr schön. Ja, viel passiert in den anderthalb Jahren, seitdem wir uns kennengelernt haben. Wir sind in der Firma PART bis hierhin gut bekannt gewesen mit unseren Nachsatzgeräten, den 007, digitale Nachtsichttechnik. Ja. Angefangen vor 5, 6 Jahren auf dem deutschen Markt mit einem relativ guten Gerät zu einem vernünftigen Preis.
Ich glaube, das ausschlaggebende Argument bei dem Ganzen war ja auch damals, dass der Preis relativ gering war, ja, und dass für die Preis-Leistung, dass sich das einige Leute geholt haben, also absoluter Verkaufsschlager.
Absoluter Verkaufsschlager wird auch das Fundament der Firma bleiben, auf der wir sind. Wir haben, das habe ich dir mitgebracht, die V-Serie des Gerätes, der 007er-Serie, nochmal aufgearbeitet. Wir haben einen anderen Sensor, anderen Prozessor, anderen Bildschirm eingebaut, dass die ganze Technik auf dem neuesten Stand der Zeit ist. Die V-Serie hatte das Problem am Anfang, dass die Bildverzögerung immer noch ein bisschen gegeben war. Das haben wir jetzt mit ausgemerzt. Der einzige Nachteil bei dem Gerät jetzt im Moment
ist, V-Serie ist jetzt,
das ist das, was du jetzt da genau in der Hand hast mit dem blauen Drehrad, dass man es nochmal deutlich optisch auch unterscheiden kann. Einziger Nachteil ist, dass wir in dem Gerät kein Laserentfernungsmesser verbaut haben, wie bei der neuen Serie 007 SP.
Muss man ja schon sagen, dass Nachtsicht, ja, sag mal, von der Auflösung her und das, was man erkennen kann, ein Vorteil einfach ist, also im Gegensatz zu Wärmebild.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ganz früher war es ja so, dass wir Wärmebild zum Aufspüren vom Wild verwendet haben und die Nachtsichttechnik in den Ländern, in denen es erlaubt ist, dann eben zum Ansprechen und für den Abschuss benutzt haben.
Vielleicht könntest du mal einmal über das Thema digital und analog sprechen, weil ich kenne das zum Beispiel so, ich hatte dich auch eben gefragt, darf ich das anschalten? Weil ich kenne das nämlich so, dass die Röhren, wenn die einmal Licht abbekommen haben, komplett hin sind, oder ist das nicht so?
Doch, die Röhren reagieren sehr empfindlich auf Licht. Das ist einfach so, dass von der Technik her die Möglichkeit nicht gegeben ist, das bei Tageslicht vollumfänglich zu nutzen. Die Röhren nehmen einfach Schaden, wenn sie Tageslicht abkriegen oder wenn sie Licht insgesamt abkriegen. Das ist bei der digitalen Nachtsichttechnik nicht der Fall, weil wir am Ende des Tages mit einem IR-Aufheller arbeiten, der das Bild eben sichtbar macht. Man schaltet aus dem Tagmodus in den Nachtmodus mit um. Dementsprechend ist die Kamera dann in der Lage, das IR-Licht sichtbar zu machen und aufzunehmen. Du hast im Endeffekt eine Digitalkamera vor dir mit einem IR-Aufheller, die bei Tag und bei Nacht funktioniert und keinen Schaden nehmen kann.
Wie ist das von der Legalität her? Weil es ja auch am Anfang war es ja, glaube ich, auch so, dass mit IR-Aufheller, dass das ja auch ein Problem war. Hat das irgendwas auch mit dem Gerät dann tatsächlich im Zusammenhang oder?
Also das Jagdgesetz ist da recht eindeutig. Ziele dürfen nicht angestrahlt werden, das wissen wir alle. Es gibt Ausnahmen. Landesjagdrecht ist dann immer wieder ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen und auseinandersetzen müssen. Prinzipiell sind die Geräte alle Dual-Use, das heißt als Beobachtungsgerät und als Nachsatzgerät zu verwenden. Dementsprechend muss der Jäger, der diese Geräte besitzt, der Besitz ist nicht strafbar, der Erwerb ist auch nicht strafbar, da es als Beobachtungsgerät benutzt werden kann. Sollte er es aber auf der Waffe montieren, muss derjenige eben in seinem entsprechenden Bundesland, es gibt auch Ausnahmen von einzelnen Jagdbehörden, die es für unterschiedliche Zwecke freigeben, sei es zum Prädatorenmanagement oder eben zur Schwarzwildmanagement. Das muss der jeweilige Nutzer in seinem Landkreis, in seinem Bundesland dann selber wissen. Generell dürfen sie bundesweit verkauft werden, weil sie eben als Beobachtungs- und als Nachsatzgerät verkauft werden.
Könntest du vielleicht da nochmal könntest du vielleicht da nochmal über den Preis tatsächlich sprechen von dem Gerät?
Tatsächlich ist das 007V für 399 Euro bei unserem Großhändler AKH zu erwerben. Die SP-Modelle, was die aktuellen sind, liegen zwischen 599 und 699 Euro, je nachdem, ob man sie in der Ausführung mit oder ohne Laserentfernungsmesser haben möchte.
Ich sag mal so, ich habe ja jetzt von der Qualität her, ich kann ja auf dich dann praktisch drauf gucken, sehe jetzt gerade hier zum Beispiel die Flamme, die du da machst, hält schön auf. Aber wenn du jetzt, sag mal, für den Standardjäger, der vielleicht an der Kehrung dann, tatsächlich jagen geht und dort, 60, 70, 80 Meter schießt, was braucht der mehr als zum Beispiel so ein Gerät?
Prinzipiell, was brauchen wir auf der Jagd insgesamt? Generell würde es ausreichen, wenn wir uns so ein Gerät, digitale Nachtsicht, zulegen zum Beobachten oder eben auch zum Schießen, je nachdem, wie es das Gesetz hergibt. Prinzipiell ist die Kombination aus digitaler Nachtsicht und Wärmebild aus meiner Sicht empfehlenswert, weil mit dem einen kann ich auf weitere Entfernungen aufspüren, das Wild, ja. mit der Wärmebildtechnik und mit der Nachtsichttechnik kann ich eben korrekt ansprechen. Nachteil ist natürlich, das muss man auch sagen, selbst wenn wir oder das menschliche Auge den IR-Strahler an sich nicht wahrnimmt, ist es trotzdem eine Lichtquelle, die das Wild anstrahlt. Und das Wild nimmt den IR-Strahler doch wahr.
Ich glaube, das ist gerade bei Rotwild eine Geschichte, oder?
Bei Rotwild und bei Schwarzwild, wir haben dann etabliert einmal die 850 Nanometer, das waren die ersten Geräte mit dem IR-Strahler, das ist also der Wellenbereich, in dem sich der IR-Strahler das Licht ausstrahlt und dann sind wir auf 940 Nanometer gegangen. Je höher wir kommen, desto dunkler wird natürlich auch das Licht in dem Spektrum. Man sagt, 850 Nanometer werden vom Wild mehr oder eher wahrgenommen als 940. Der Mythos 940 Nanometer seien wildsicher und würde nicht wahrgenommen werden, kann ich so aus der persönlichen Erfahrung nicht bestätigen. Wenn ich in eine Rotte Sauen reingehe oder in einen Rudel Rotwild, äugen immer Tiere auf. Bei 850 Nanometer etwas mehr. Da sind es in der Rotte, die ich mal beobachtet habe, mit 15 Stück waren es 7, 8. Und ein paar Wochen später hatte ich dieselbe Rotte noch einmal vor. Da waren es dann nur noch 4 oder 5, die aufgeworfen haben und einmal geäugt haben, woher kommt jetzt das Licht oder was für ein Licht ist das. Die 940 Nanometer sind tatsächlich etwas dunkler vom Lichtspektrum her. Es ist aber auch immer die Frage, wie verwendet man es? Ich sage immer, wenn ich mit meiner Taschenlampe meinem Gegenüber direkt ins Gesicht leuchte, in die Augen, wird er immer geblendet sein und wird das auch merken. Wenn ich aber langsam von unten nach oben gucke und am Ende zählt bestimmt beim Ansprechen der gesamte Wildkörper, aber ich möchte sehen, beim Schwarzwild, Strich oder Pinsel, sind Streifenhörnchen dabei oder nicht. Wenn ich da von oben reinfahre auf das Tier, auf den Wildkörper und schaue mir an, was habe ich da vor mir, Bache oder Keiler, ist das wieder eine andere Sache, als wenn ich direkt in die Lichter leuchte.
Wie ist das vom Einschießen her, gerade jetzt auch was, weil du sagst, das ist digital, muss das dann auch wieder tatsächlich anders eingeschossen werden als jetzt ein Nachtsichtgerät, wo man durch die Röhre dann nur durchguckt?
Bei den Nachsatzgeräten der 007-Serie brauchen wir überhaupt nicht einschießen. Wir befestigen am Okular den Adapter für das jeweilige Gerät und schauen dann durch das Gerät auf das Absehen. Dementsprechend, ich sehe das Absehen so, wie meine Waffe eingeschossen ist und kann dann bedenkenlos auf jeder Waffe das Gerät wechseln, braucht keine Profile, ich muss nichts gesondert einstellen. Es ist aufsetzen, rausgehen und benutzen.
Und das für den Preis.
Und das für den Preis. Das war eben auch der Renner, mit dem wir vor gut 6 Jahren in Deutschland gestartet sind.
Nein, ich kenne die Marke da tatsächlich auch her, weil viele einfach von Mitjägern auch bei uns im Revier damals haben sich das auch einfach gekauft. Ich glaube, das war einer der ersten Geräte, die meisten wahrscheinlich auch hatten.
Ja.
Und du hattest ja jetzt noch mehrere mitgebracht. Vielleicht könntest du da nochmal drauf eingehen, weil das Ganze zum Beispiel ist ja jetzt ein Vorsatzgerät, richtig?
Natürlich sind wir auch vom Spektrum her jetzt breiter aufgestellt und vertreiben seit letztem Jahr im größeren Stil in Deutschland die digitale Wärmebildtechnik und die Thermaltechnik, also Wärmebild, haben uns dann entschieden, nachdem wir auch ein digitales Nachtsichtvorsatzgerät mit dem FD1 herausgebracht haben, dass wir sagen, okay, wir bauen auch Clip-Ons. Das Gerät, was du jetzt gerade vor dir hast, ist das Predator-Gerät. Haben wir mit 2 verschiedenen Sensoren, einmal mit einem 640er-Sensor und einem 480er-Sensor. Das heißt, die Auflösung bzw. die Wärmebilderkennung ist damit gemeint. Wir sitzen im Moment technisch bei der effektiven Wärmebilderkennung bei einem Wärmebildunterschied von 20 Mikrokelvin, was schon sehr detailreich ist, können aber digital interpoliert 15 bis 17 Mikrokelvin auch erreichen. Der Pixelabstand...
Könntest du das mal einmal erklären, tatsächlich, was die Zahlen für einen Unterschied machen? Also das würde mich interessieren.
Die Wärmebilderkennung, du nimmst das digitale Rauschen mit raus.
Ja.
Der Sensor tastet ja das Objekt ab nach einer Wärmesignatur, wandelt über den Prozessor auf dem Monitor das Bild so um. Und je geringer die Wärmebildempfindlichkeit ist, 25, 20, 15 oder zwischen 15 und 20 Mikrokelvin bewegen wir uns momentan in der Technik, desto detailreicher kann das Bild erfasst werden vom Sensor und über den Prozessor auf den Bildschirm umgewandelt werden.
Also das heißt auch dann zum Beispiel, je weiter weg was ist, desto eher erkennt man das dann tatsächlich durch das Ganze?
Detailreicher.
Okay, ja. Alles klar. Willst du mal was zum Preis davon sagen?
Der Preis liegt bei dem Predator mit dem 480er-Sensor, 20 Mikrokelvin Wärmeerkennung und 12 Micron Pixel-Match liegt bei 1.999 Händler UVP. Ja. Und bei dem 640er-Sensor inklusive Laserentfernungsmesser beide Geräte bei 2.199.
Also würde ich jetzt mal sagen, wenn ich mir da eine Meinung drüber äußern kann, in der mittleren bis eher unteren Preissegmentierung, was Wärmebildgeräte angeht.
Im mittleren Preissegment, definitiv.
Wo würdest du jetzt sagen, muss man beim Wärmebild tatsächlich, wenn man eins kauft, drauf achten? Jetzt vielleicht gar nicht unbedingt auf, natürlich, du vertrittst das, aber jetzt vielleicht einfach mal für den Kunden oder für den Zuschauer auch einfach mal erklärt, was ist das Wichtige, worauf man achten sollte, wenn man sich das Ganze kauft?
Generell sind natürlich die ist der Bildschirm mit dem Pixelabstand gemeint, der Prozessor und der Sensor der ausschlaggebende Punkt. Dann, was für Features habe ich noch dabei? Wir haben uns beim Predator auf eine Joystick-Steuerung geeinigt, dass wir wirklich im Praxiseinsatz, dadurch, dass der Laserentfernungsmesser auch mit dabei ist, auf diesem Joystick nur noch einen Knopf haben, mit dem wir das Gerät bedienen. Einmal antippen, geht der Laserentfernungsmesser an. Einmal nach links ziehen, wechselt der Farbmodus. Sind 6 verschiedene Farbmodi verarbeitet bzw. programmiert.
Da stoppe ich dich jetzt einmal ganz kurz, weil das ist nämlich auch was. Was bringen die unterschiedlichen Farbmodi? Ist das tatsächlich persönliche Präferenz oder gibt es da auch Unterschiede von dem, was die können?
Es gibt auch Unterschiede, was die können. Also tatsächlich, wenn du schaust, du stellst dich aufs freie Feld und schaust mit schwarz-heiß einmal drüber und sagst, oh, Bühne ist frei. Gehst dann aber auf rot-heiß oder weiß-heiß und stellst fest, ach guck mal, da hinten sitzt ein Hase, da hinten läuft ein Fuchs. Das ist dann von der Erkennung her ist das tatsächlich wesentlich schöner. Es ist aber auch persönliche Präferenz, mit was man jagen will und auf was man jagt. Ne? Ja. Je kleiner das Objekt ist, desto schöner finde ich, wenn ich ein weiß-heißes Bild habe, sitze ich im Revier und warte auf größere Wildarten, mag ich schwarz-heiß wesentlich lieber, weil das für mich ein detailreicheres Bild gibt. Aber neben diesen ganzen technischen Daten, die die Geräte alle mitbringen, ist natürlich auch die Bauweise. Wie passt es auf meine eigene Waffe? Wir sind beim Predator darauf gegangen, dass wir es sehr klein, sehr handlich halten, auch sehr leicht mit deutlich unter 500 Gramm inklusive der Batterie, was auch die Schussbelastung auf Glas und Montage deutlich reduziert gegangen. Aber dann gibt es immer noch eine feste Größe, die wir alle nicht vernachlässigen dürfen, dass das Individuelle sehen. Du kannst durch unser Gerät durchgucken und sagen, das hat dieselben technischen Daten wie das vom vergleichbaren Hersteller oder Mitbewerber, wie auch immer wir ihn nennen wollen. Kannst aber feststellen, das Gerät ist zwar wesentlich teurer, aber unsere das Part Leopard oder das Part Predator, das Leopard ist das monokulare Beobachtungsgerät.
Das ist das andere hier, ne?
Das ist das andere Gerät. Können wir nochmal drüber reden. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Da gefällt mir das Bild besser oder du sagst, oh, ich habe hier ein preislich vergleichbares Gerät. Das ist für mein Auge wesentlich schöner. Also die individuelle Einstellung des eigenen Auges spielt natürlich auch noch eine ganz große Rolle bei der Kaufentscheidung neben technischen Daten und wie es dann montiert werden kann auf der Waffe.
Also sagst du tatsächlich auch, dass es gut wäre, wenn man sagen wir, beim Händler dann auch sich nicht nur ein Gerät anguckt, sondern auch mehrere Geräte testet und vielleicht auch mal ja, sich ein paar Berichte dazu anguckt.
Selbstverständlich. Wir leben ja heute in der Zeit, wo wir alles frei zugänglich haben, Testberichte schauen, auswählen können. Wir können auch die nackten technischen Daten, das eine hat 15 Mikrokelvin, das andere hat 18, das nächste hat 20. Am Ende des Tages kannst du mit einem Gerät, was auf dem reinen Papier jetzt erstmal von den technischen Daten her schlechter aussieht, passt es aber besser für dein Auge. Na, die Diskussion hatten wir ja früher, wie ich Jagdschein gemacht habe, ist schon ein paar Tage her, haben wir ja diese magische Zahl 8x56 kennengelernt an der Optik. Ja. Na, dass du eben sagen kannst, du hast da deine 7 oder 8 mm Pupillendurchmesser, wenn das Auge an die Dunkelheit gewöhnt ist. Wenn du jung bist, schaffst du das? Was hat man mir jetzt beim letzten Waffenkauf gesagt? Wie ich sagte, okay, ich möchte auch gerne eine neue Optik dabei haben. Du brauchst kein 8x56 mehr. Deine Pupille geht nicht mehr auf und tatsächlich ist es richtig. Ne? Und so individuell muss man das Gerät dann eben auch ans Auge anpassen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht tatsächlich wichtig, vor Ort bei unseren Fachhändlern sich eine vernünftige Beratung zu holen und dann eben auch auszuprobieren, ist es das Partgerät oder ist es möglicherweise auch ein anderes?
Du hast gerade darüber gesprochen, 8x56. Ich finde das tatsächlich total interessant, weil das war ja früher so, das Nonplusultra musstest du haben beim Fernglas, 56er Durchmesser beim Zielfernrohr. Ja. Aber ich sag mal so, die Geräte, die jetzt hier auf dem Tisch von euch liegen, machen das Ganze natürlich komplett obsolet. Ne? Also theoretisch gesehen brauchst du, ich sag mal so, eine Drückjacht, Drückjagdobjektiv reicht. Die meisten, die es jetzt gibt, haben ja schon bis zu achtfache Vergrößerung bei dem Ganzen mit drauf. Ich sag mal so, wenn es in die Dämmerung geht, da geht es natürlich dann auch um die Nachtsicht- bzw. Wärmebildtechnik, die man dann da anwendet. Deswegen finde ich das immer ganz interessant, weil auch immer noch diese ganze Diskussion immer ist, ja, Jungjäger und die ganzen alten Jäger sagen, ja, das erste Fernglas musst du 8x56 kaufen. Wo ich denke mir so, also ich würde es mir nicht kaufen. Ich würde mir ein 10x42 kaufen, weil es schön leicht ist. Die bessere Vergrößerung bei dem Ganzen hast und am Ende des Tages kaufst du dir dann lieber, statt das, was das andere mehr gekostet hat, ja, eins von den Geräten noch dazu.
Genau, das ist der Punkt. Also die Technik geht immer weiter. Wir können viele Fehlerquellen über die Technik beim Schuss ausmerzen, das ist einfach so. Und es ist eben einfach nicht mehr vonnöten, aus meiner Sicht so ein großes Glas zu haben. Wer es haben möchte, sehr gerne. Warum nicht? Die Geräte passen durch die verschiedenen Adapter auf jede Optik mit drauf.
Ja.
Aber im Regelfall machen wir es uns doch, wer die Technik heute hat und wer sie nutzt, relativ einfach. Wir gucken mit einem ganz normalen Glas, so wie du sagst, 10x42, klein, handlich, passt in die Jackentasche. Und wenn das Licht weg ist, nehmen wir die Technik.
Mir ist übrigens eine Sache hier daran aufgefallen, also so ein Gadget, was ich ja super geil finde und was viele Zielfernrohre mit dran machen sollten direkt, ist hier ist so eine Seite für die Leute, die bei YouTube zugucken. Ich erkläre es aber auch für die Zuschauer ohne Video. Hier ist so ein kleiner Hebel oder kann man es Hebel nennen? So ein kleiner Lever an der Seite dran, den man ausklappen kann und dadurch kann man den Fokusring viel einfacher bewegen und hat da praktisch dann einen Winkel drauf, sodass das viel angenehmer ist und haben sehr viele andere Hersteller tatsächlich nicht und kann man sich dann natürlich immer Third-Party dann dazu kaufen, aber finde ich total geil gelöst, weil ich habe die ganze Zeit gerade mit rumgespielt, weil ich es halt total geil finde. Ja. Ja, das sind ja so kleine Sachen. Ach, mich stört sowas immer, wenn man sich, weißt du, wenn man so ein Ding baut, dann muss man sich auch darüber Gedanken machen, wie benutzen das die Leute. Das ist so, ich weiß nicht, ob du das kennst. Im Auto gibt es in jeder Mittelkonsole gibt es einen USB-Stecker und aus der Mittelkonsole ist aber nirgendwo so eine kleine Ausbuchtung, damit man sich das Kabel nicht kaputt haut. Und dann denke ich mir immer so, kaufst du für, weiß ich nicht, 50.000 Euro ein Auto und dann hat sich da niemand Gedanken drüber gemacht. Und so ist das aber hier, finde ich, geil gelöst.
Wir haben bei der Scharfstellung haben wir tatsächlich noch ein weiteres Feature. Neben dem mechanischen, du kannst die Scharfstellung des Objektivs kannst du tatsächlich mit einer Hand, dadurch, dass das Gerät auch sehr kurz und kompakt gebaut ist, komfortabel benutzen. Wir sind natürlich ausgelegt auf Rechtsschützen. Der Leveler oder die Scharfstellung erfolgt mit der linken Hand beim Rechtsschützen. Beim Linksschützen ist es natürlich mit dem Umgreifen etwas komplizierter. Das muss man auch ehrlich zugeben. Wir haben aber noch ein weiteres Feature mit eingebaut. Das ist in der technischen Sache. Wir haben einen Bildmodus dabei, der nennt sich Edge. Kommt aus dem Fotobereich, kann man jagdlich so gar nicht gebrauchen. Überzeichnet, aber die Kanten ganz, ganz massiv.
Ist zufällig gerade genau der Erste gewesen, der reingeht.
Genau,
und
genau,
da ist jetzt die Außenkante von deinem genau. Umfeld ist gerade ganz komplett weiß.
Genau.
Sieht aus wie eine Karikatur.
Ja, genau.
Ja.
Überzeichnet komplett, nennen die Leute auch Comic-Modus. Wie auch immer, kann kein Mensch was mit anfangen. Kommt aber aus dem Fotobereich. Und wenn wir den Edge-Modus benutzen, stellen uns das Gerät auf die Entfernung, die wir haben wollen, scharf. Und sehen im Edge-Modus die Kanten wirklich sehr gut, sehr scharf, können wir bedenkenlos in jeden anderen Modus gehen und wissen, ob ich jetzt schwarz heiß, weiß heiß, rot, Eisen nehme, das Objekt wird scharf dargestellt.
Sieht auf jeden Fall cool aus, vor allen Dingen, ich habe das gerade mal ausprobiert, wenn du das komplett in unscharf machst, dann ist das so wie so ein Blob, der so einfach nur weiß umrandet ist, aber
genau.
Ganz schwach. Und je besser du den Fokus einstellst, das ist gerade ganz witzig mit der Zigarre, weil die leuchtet jetzt gerade komplett hell. Aber je mehr du den Fokus dann praktisch einstellst, desto mehr sieht man dann auch tatsächlich von den Konturen bis hin zum Wimpern, die dann tatsächlich auch in weiß gezeigt werden.
Ja.
Coole Sache.
Ja. Na, und wenn man dann eben auf den nächsten Modus geht, wirst du feststellen, du brauchst nichts mehr verändern, zumindest nicht auf dieser Entfernung, auf die du es scharf gestellt hast.
Auf dem Gerät ist ja jetzt auch ein Entfernungsmesser mit drauf.
Ja.
Wofür braucht man den bei einem Wärmebildgerät? Erklär mir das mal bitte, weil die meisten Leute, ich habe das eben schon mal ganz vorsichtig gesagt, sollten vielleicht auch nicht im Hellen schon über 150 Meter schießen. Und ich sag mal so, die meisten Waffen sind natürlich auch darauf mit GE eingeschossen, ich sag mal von 120 bis 165 Meter, manche auch vielleicht. Ja. Wir haben immer, ganz kurz nochmal an die Leute, die immer, ich sag das jetzt mal so ganz blöd, klugscheißen bei uns in den Kommentaren und der hat was vergessen zu sagen, was weiß ich was, ich weiß, was die GE ist und das ist auch alles gut und ja, ich will nur darüber sprechen, ob das überhaupt sinnvoll ist, das zu haben oder ob das tatsächlich ein Gadget ist, was man nicht unbedingt braucht.
Da scheiden sich, denke ich mal, die Geister, auch bei unseren Kunden. Scheinen sich die Geister. Die einen sagen, was möchte ich mit dem Laserentfernungsmesser? Der kostet Geld, ich brauche ihn nicht. Da, wo ich jage, kenne ich mich aus.
Ja.
Ja. Ich selber habe in einem sehr schönen Niederwildrevier in Lüchow-Dannenberg gejagt. Wir haben da tatsächlich zwei Wiesen und wir wissen ganz genau, vom Sitz bis zur Kante sind das exakt 140 Meter. Der Busch und der Remel verändert sich nicht, das sind immer 140 Meter. Schaust du durchs Gerät, ist für mich subjektiv der Eindruck da, dass die Wiese keine 100 Meter lang ist.
Okay, ich finde das interessant, dass du das sagst, weil zum Beispiel, jetzt wird mein Kameramann da hinten, dem habe ich nämlich eine Jagdchance kaputt gemacht, weil ich gesagt habe, steht viel zu weit weg und dann waren es nämlich am Ende nur 40 Meter. aber ja, deswegen, mir kommt das zum Beispiel subjektiv immer so vor, als wäre es viel weiter weg.
Ja, also da trifft das Auge und dann kommt auch drauf an, welche Grundvergrößerung hast du im Gerät mit dabei. In der Waldjagd, wo ich mich auskenne oder in meiner Jagd zu Hause, wo ich wirklich weiß, der Stein steht da, der Busch steht da, mag ein Laserentfernungsmesser nicht unbedingt vonnöten sein. Aber auch als Hundeführer bin ich schon an Nachsuchen angekommen, wo mir gesagt wurde, 140, 160 Meter weiter habe ich nicht geschossen. In der Dunkelheit mit der Technik und am Ende waren es dann doch wesentlich weitere Entfernungen und du stehst dann auf freier Plane mit deinem Hund, der bogelt und bogelt und bogelt und kann sich nicht einbogeln und kommt nicht auf die Spur, weil da eben einfach nichts ist, weil es 40, 50, sagen wir Entfernung X ist, ja, ist wesentlich besser in dem Fall, weiter nach hinten verlegt ist. Und wenn man jetzt nicht unbedingt nur im Waldrevier jagt, sondern eben auch im Feld, ist es schon ein enormer Vorteil auch im eigenen Revier. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir viele von uns hier eingeladen werden und auch in fremden Jagden unser Handwerk ausüben. Und da ist ein Laserentfernungsmesser, der vom Preis her, wenn ich das Geld ausgebe für so ein Gerät, nicht wirklich in die zu Buche schlägt. Also wir reden hier über 50 bis 100 Euro, die ein Laserentfernungsmesser, egal bei welchem Hersteller, am Gerät mehr kostet. Und haben und nicht brauchen, das kennen wir alle, den Spruch, ist immer noch besser.
Ja. Also dir geht es tatsächlich mehr darum, die Entfernung zu messen und dann eventuell nicht zu schießen, weil man merkt, es ist auch zu weit, ja, anstatt die Entfernung, sagen wir mal, zu wissen und deswegen weiter zu schießen.
Ja, ja. Okay. Auf alle Fälle.
Was natürlich auch interessant ist, gerade jetzt auch, wenn man tatsächlich, ich habe zum Beispiel bei der Bogenjagd, haben wir auch eben nochmal vorher drüber gesprochen, dass ja Bogenjagen ist ja auch sehr intensiv, gerade was die Entfernung angeht. Ja. Da hat man natürlich immer ein Handgerät mit für ein Entfernungsmesser, aber vielleicht ist das ja auch die Zukunft, dass man ja das vielleicht zum Beispiel auch dann mitnimmt dafür.
Ja gut, vor ein paar Jahren haben wir alle von den gängigen Herstellern die Laserentfernungsmesser kennengelernt. Da gab es ja auch die Wärmebild- und Nachtsichttechnik noch nicht in dem Maße, war auch bestimmt nicht überall erlaubt. Und viele haben sich auch noch vor 10 Jahren vorgesperrt und haben gesagt, haben wir noch nie so gemacht. Mittlerweile erfolgt da ja ein großes Umdenken, was ich als Hundeführer sehr begrüße. Du hast ein Wärmebildgerät, wo ein Laserentfernungsmesser mit dran ist, das macht das andere Gerät eigentlich dann entweder überflüssig von Haus aus meiner Sicht, ohne den Geräten jetzt zu nahe treten zu wollen. Wer keine Wärmebildtechnik haben möchte, der kann auch gerne weiterhin einen reinen Laserentfernungsmesser mit sich führen. Aber wenn es schon am Gerät mit dran ist und die Wärmebild und die digitale Nachtsichttechnik können beide bei Tag eingesetzt werden, dementsprechend macht es Sinn, da das Geld mehr mit auszugeben.
Jetzt hast du ja noch hier ein Gerät mitgebracht. Vielleicht könntest du da auch nochmal drauf eingehen auf das Ganze.
Richtig, das ist unser Leopard-Gerät. Mhm. Ein monokulares Beobachtungsgerät, Wärmebild. Geht los im unteren Bereich, und das finde ich auch sehr interessant, mit einem 256er Sensor dran bei 599 Euro und steigert sich dann bis hin 1799 Euro bei unserem Großhändler, beziehungsweise bei unseren Händlern als Händler unverbindliche Preisempfehlung. Wir haben ein sehr, sehr kleines, kompaktes, leichtes Gerät.
Das wollte ich gerade sagen, also das ist auf jeden Fall, ja, wesentlich kleiner als was man sonst kennt.
Wesentlich kleiner und handlicher als was wir sonst kennen, auch leichter. Das sind auch die Verkaufsargumente, die wir haben. Wir stehen auch mit drei Sensorgrößen, 256, 480 und 640er Sensoren, stehen von den technischen Daten her prinzipiell genauso wie das Predator. Sechs verschiedene Bildschirmmodis, Zoom-Funktion, Shutter-Mode, Aufnahmefunktion, Wifi, ist alles mit drin.
Ja. Ich probiere jetzt hier gerade tatsächlich mal einmal was aus, weil nämlich ich habe nämlich ein Feature gerade gesehen, was da nämlich auch verbaut ist, was ich auch noch nicht vorher gesehen habe. Und zwar ist tatsächlich ein Kompass unten drin.
Ja.
Wollte ich gerade mal gucken, ob es stimmt, aber es stimmt. Ja.
Und stimmt es?
Stimmt, ja. Deswegen habe ich gerade mal das Handy rausgeholt. Nein, ist auch eine coole Sache, ne? Gerade wenn du guckst, wenn du was vom Hochsitz geschossen hast und du hast vielleicht im Feld tatsächlich, kannst du es nicht sehen, wenn du hinläufst, weil es, sagen wir mal, das Gras zu hoch ist, ist natürlich da auch wieder ganz cool, ein cooles Gadget oder ein Feature.
Ja. Ja. Wir haben eine 50 Hertz Bildrate mit da dran, Bildwiederholungsrate. Man kann als Nutzer hergehen. Man kann sagen, okay, ich habe den Autofokus mit drin, also das Ganze kalibriert sich von alleine. Ich kann es einmal fokussieren, dass die Verzögerung, die nun mal beim Fokussieren auftritt, ausgesetzt ist. Der Laserentfernungsmesser ist bei den Geräten wahlweise dabei oder auch nicht. Bei den 256er Modellen haben wir keinen Laserentfernungsmesser mit dabei, aber das sind die Einsteigergeräte, die man dann gut als Kombination auch mit dazu kaufen kann. Wärmebildtechnik und digitale Nachtsichttechnik.
Also ich glaube, was da hier tatsächlich der ausschlaggebende Punkt für mich wäre, ist einfach die Größe. Muss man auch ehrlich sagen, liegt einfach sehr, sehr gut in der Hand und ist viel leichter.
Liegt sehr gut in die Hand, passt in die Jackentasche. Du hast Gott sei Dank keine an, dann kann ich das Gerät nachher auch wieder mitnehmen. es ist leicht, es ist ultra kompakt. Was noch zu erwähnen ist, wir verarbeiten keine eingebauten eigenen Akkus. Die Akkus und Batterien unterliegen dem Verschleiß, wenn man sie nicht richtig benutzt. Teil entladen, wieder vollladen, Teil entladen, wieder vollladen, pflegt eben den Akku an sich sehr gut. Das sollte man bei den Eigenkonstruktionen anderer Hersteller sollte man das stark beachten. Wir verarbeiten die ganzen normalen 18650 Akkus, damit arbeiten unsere Geräte. Der Vorteil ist natürlich, du brauchst sie nicht für teures Geld. Die 18650 Akkus gibt es für einen schmalen Taler. Einen Ersatzakku kaufen. Viele unserer Wettbewerber liefern ja schon zwei Akkus mit dazu. Aber das ist eine Sache, Akkulaufzeit bei allen Geräten geben wir mit 5 Stunden an. Allerdings muss jeder Hersteller so ehrlich sein, dass das unter Idealbedingungen ist. Wenn wir jetzt sagen, es ist draußen frostig, je nachdem, wie wir auch das Gerät benutzen, verringert sich oder verlängert sich die Akkulaufzeit wirklich enorm. Aber bei den 18650 Akkus ist es so, du kaufst dir 2, 3 Stück noch dazu, steckst sie in die Jackentasche. Die sind mit einem Akku in jedem Gerät sehr einfach, auch bei Dunkelheit zu wechseln. Und so kannst du tatsächlich 8-12 Stunden draußen verbringen und hast den Spaß eben an den Geräten.
Also für die Leute, die gerne ihre Nacht auf dem Hochsitz verbringen, ist das dann die richtige Variante.
So sieht's aus.
Volker, was mich interessieren würde, wir hatten da eben so am Anfang so ein bisschen drüber gesprochen, Wettrüsten in der Branche. Ich finde das, klar, jetzt ich bin auf deine Meinung gespannt, aber ich finde das sehr interessant, weil es ja auch wirklich von allen Herstellern jedes Jahr die absolute Neuerfindung gibt und alles besser und alles schöner. Wir hatten da eben so ein ganz kleines bisschen schon mal drüber gesprochen. Aber Wie ist das? Was wird da immer oder was gibt's immer für Erneuerungen? Sind diese Prozente, die man dann ein Gerät besser hat, lohnt sich dann immer ein neues Gerät jedes Jahr zu kaufen oder reicht das auch, sagen wir, wenn man so ein Gerät 3, 4, 5 Jahre hat und dann zum Beispiel guckt? Oder ist das zum Beispiel wie beim iPhone, dass man unbedingt das Neueste haben muss, als Statussymbol zum Beispiel?
Da stellst du tatsächlich eine Frage, die sehr individuell zu beantworten ist. Also prinzipiell hast du fast die gesamte Antwortpalette schon gegeben. Das Wettrüsten an sich, selbstverständlich, der technische Fortschritt ist in den kleinen Details zu erkennen mittlerweile, an den Sensoren. Die Geräte an sich möchten, und da erlebe ich den Trend in der Branche, mal wollen wir kleine handliche Geräte haben, dann wollen wir etwas Größeres haben, was wir besser in der Hand halten als Jäger. Das ist immer die Gretchenfrage. Prinzipiell, du sagtest eingangs, dein Gerät ist schon ein paar Jahre alt, du bist super zufrieden damit und die 10% mehr Leistung, die du jetzt individuell für dich wahrnimmst, rechtfertigen den Neukauf einfach nicht. Du kommst damit zurecht, du bist zufrieden, du guckst mit durch. Dann gibt es den Nächsten, der sagt, wow, ich habe jetzt ein Gerät mit einem 380er Sensor, ich möchte gerne einen 640er haben. Die nächsten Stimmen sagen, wann kommt endlich der 1280er Sensor? Es ist natürlich für uns als Hersteller auch immer eine Herausforderung, die neuesten technischen Möglichkeiten mit zu verbauen, um den Kunden am Ende das bestmögliche Ergebnis präsentieren zu können. Und dann zu sagen, ja, das Gerät habe ich jetzt für Summe X gekauft, hat seinen Dienst getan, ich hätte jetzt gerne ein neues, wäre mal an der Zeit, ich habe das Geld über, wie auch immer. Also die Argumentationsgrundlage ist sehr breit gefächert von, es ist technisch notwendig, da auf den neuesten Stand zu kommen. Die ersten Geräte, gerade bei der 007-Serie, ja, die waren praktikabel, die haben ein super Preis-Leistungs-Verhältnis gehabt. Aber das neue Gerät ist tatsächlich leistungsstärker, zeigt mir ein schöneres Bild, ist ruckelfrei. Dann muss ich einfach sagen, dann ist es auch der Weitgerechtigkeit geschuldet, wenn ich die Geräte benutzen darf, dass ich da auf dem technisch neuesten Stand bin. Bei der Wärmebildtechnik sie ist eigentlich ähnlich. Wenn ich, was mir vor 5, 6 Jahren als Neuigkeit auf dem Markt gut geholfen hat und womit ich wirklich sehr gut zufrieden war, und sehe dann für mich selber einen Quantensprung in der Technik, in der Bilddarstellung und sage, oh, da sehe ich aber, erkenne ich mehr, dann ist es natürlich auch notwendig, drüber nachzudenken, brauche ich ein neues Gerät? Ja. Und dann schaut man sich eben auf dem Markt um, was passt zu mir. Und neben den technischen Daten eben wirklich den Fokus drauf legen, passt das Gerät wirklich zu mir? Ist da die Bildqualität das, was ich brauche?
Da habe ich jetzt noch eine Frage an dich, die wahrscheinlich relativ schwierig sein wird für dich, glaube ich, auch zu beantworten. Okay. Und zwar, du hast gerade über das Thema technischer Stand gesprochen. Wir waren zum Beispiel jetzt letztes Jahr und jetzt, wenn die Folge ausgestrahlt wird, müsste zum gleichen Zeitpunkt ungefähr die SHOT Show in USA sein. Mhm. Ist natürlich dann auch behördlich und das Ganze sieht man dann auch auf der NFOS-Tech und auf der IWA dann auch wieder. Wenn man das Ganze behördlich betrachtet, ist das ja schon krass, was es da auch nochmal für Unterschied dann nach oben gibt, natürlich auch für exorbitante Preise. Also das muss man auch ehrlich sagen, da ist dann nochmal eine Null da hinten dran oder vielleicht auch noch eine Null mehr da dran. Das hatten wir alles ja im Zielfernrohr letztes Jahr gesehen, dass das Ding nicht alleine geschossen hat, wenn irgendwas drin war, das war alles. Aber wie ist das, wie wird das angepasst und wann, sagen wir mal, wie, ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, was behördlich auch machbar ist und was da vielleicht für einen Unterschied dann tatsächlich zu jetzt für zivile Anwendungen dann kommt.
Also ich denke, wir bedienen auch den Behördenmarkt.
Ja.
Tatsächlich. Und da kommt es eben auf die Anforderungen, die einzelnen Behörden, Grenzschutz, Polizei, Sondereinheiten von sich geben. Ich bin nun jetzt Ende 40, war lange bei der Bundeswehr. Die erste Berührung, die ich hatte, war Mitte der 90er mit einem sogenannten BIF. War ein Röhrengerät, sehr pixelig, sehr klobig, sehr groß. Die Anforderungen heute sind natürlich andere und die Möglichkeiten sind auch andere geworden über den Prozessor, über den Bildschirm und über den Sensor, gerade in der Wärmebildtechnik oder eben auch in der Röhrentechnik, die gut und gerne fünfstellig ist. Ich kenne einen Händler, der sagt, er verkauft nur hochwertige Röhrengeräte. Die gehen los bei ihm im flachen fünfstelligen Bereich, aber im fünfstelligen Bereich und nach oben keine Grenze gesetzt.
Ich finde das interessant, dass du das sagst, weil zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel die, ich gehe jetzt nochmal auf diesen Behördenbereich ein oder gerade Militäranwendung zum Beispiel bei der Luftwaffe, jetzt nicht in Deutschland oder auch zum Beispiel auf dem internationalen Bereich, Helikopterpiloten zum Beispiel für den Black Hawk, die haben ja tatsächlich zwei Röhrengeräte drauf, um alles nachzugucken. Das Cockpit bei denen ist ja noch nicht digital. Habe ich letztes Mal nachgeguckt, was das, sagen wir mal, was der Helm mit allem drum und dran kostet, waren glaube ich 134.000 oder 135.000 US-Dollar. Mhm. Einfach nur mit dem Röhrengerät Aufsatz vorne drauf. Deswegen fand ich das sehr, sehr krass, dass es das gibt.
Ja, aber da müssen wir gar nicht so weit ins Ausland gehen. Schau mal, was Polizeihubschrauber oder Rettungshubschrauber mittlerweile für eine Technik haben, vermisste Personen aufzufinden über Wärmebild, über Nachtsichttechnik, die natürlich wesentlich größer gebaut ist und dann auch in den sechsstelligen Bereich mit reingeht. Das sind alles Vorteile, die die Technik eben auch mitbietet. Und nach oben gibt es fast keine Grenzen. Ne?
Das heißt, es gibt auch für uns als zivile Anwender auf jeden Fall die nächsten Jahre immer noch neuen Spaß und immer neue Sachen, die kommen werden.
Denke ich auf alle Fälle. Also das Ende ist noch gar nicht erreicht. Gerade was die Sensoren, was die Prozessoren und was die Bildschirme angeht, wird die Entwicklung ewig weitergehen. Die Frage ist halt nur, wie klein kriegen wir die Technik und wie stromeffizient? Das ist natürlich auch noch ein ganz großes Thema. Je größer die Prozessoren oder Sensoren oder die Bildschirme sind, je leistungsstärker sie sind, desto mehr Strom verbrauchen sie jetzt gerade im Augenblick. Irgendwann wird es natürlich runtergelevelt und angeglichen, so dass wir es eben auch über Akkulösungen in welcher Art auch immer betreiben können.
Hast du noch was wir besprechen sollten?
Ja, wir sind tatsächlich mit euch zusammen auf der Jagd und Hund, haben unseren eigenen Stand mit unserem Großhändler AKAH. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr draußen irgendwelche Anmerkungen habt, kommt gerne vorbei. Wir stehen in Dortmund, gerne Rede und Antwort. Meine zwei Kollegen sind mit mir zusammen in Deutschland auf den Straßen unterwegs. Wir werden uns bestimmt im Laufe des Jahres auf einigen Events auch noch so treffen. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.
Lass uns das doch so machen, dass wir auf der Messe, wir hatten ja schon gesagt, dass wir da, also wir haben ja auch einen Stand und Part ist auch, wenn ich das jetzt sagen darf, ihr seid ja auch Sponsor von uns bei dem Ganzen auf der Messe da. Bin ich übrigens sehr, sehr dankbar, dass ihr das macht und dass ihr uns da die Chance gebt. Auf jeden Fall fände ich das auch ganz cool, wenn wir da nochmal ein Gespräch haben, sodass die Zuschauer auch, wir hatten das ja da so gemacht, dass auch, wir haben ja Sitzplätze dort, dass man auch Fragen stellen kann. Das Ganze geht natürlich auch online für die Leute, die zu Hause sind. Ihr könnt vor jedem Gast, der bei uns geschaltet wird, machen wir so eine Fragerunde, dass da nochmal Fragen gestellt werden können. Aber ich finde das immer ganz wichtig, dass sich Leute vorher so ein bisschen vorzustellen und dass man über das generelle Produkt vielleicht einmal sprechen kann. Das haben wir ja jetzt gemacht. Aber dann, dass wir auf der Messe vielleicht nochmal auf die Fragen von den Zuschauern eingehen und dass wir das Ganze dann da nochmal zusammen präsentieren. Das wäre eine coole Sache.
Sehr, sehr gerne. Ich danke euch, dass ihr uns die Möglichkeit gibt, hier heute zu sein. Wir sind gerne Sponsor von euch. Wir sind überzeugt von eurer Darstellung und das, was ihr tut, hat Hand und Fuß und dementsprechend sind wir gerne hier.
Vielen, vielen Dank, dass du die Reise auf dich genommen hast und wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist nicht mehr lange bis zur Jagd und Hund, deswegen kommt zu uns. Wir sind tatsächlich in Halle 7, hinten Eckstand, in der Jagdreisenhalle und wir machen das online, die Termine, wenn der Volker auch nochmal bei uns ist, das heißt, ihr könnt dann da auch eure Fragen stellen oder auf einen Cocktail zu uns kommen. Wir haben die afrikanische Sundowner Bar bei uns, gibt es einen Gin Tonic oder ein Aperol und dann könnt ihr den Volker mit allen euren Fragen durchlöchern.
Sehr gerne.
Dankeschön.